Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie im Namen der Grünen Generation Plus. Mein Name ist Doris Eisenreger. Ja, wir haben heute unsere Salongespräche Nummer 6 zum Thema Gewalt und Vernachlässigung im Leben älterer Menschen. Ich möchte sehr herzlich begrüßen Doktorin Anita Buchegger-Draxler. Sie ist Soziologin und in Forschung und Lehre tätig. Sie ist Lektorin an der Johannes Kepler Universität in Linz, an der FH Oberösterreich Studiengang Soziale Arbeit, an der FH für Gesundheitsberufe Studiengang Ergotherapie und in der Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich. Und sie wird uns eine Studie präsentieren. Ja, und ich freue mich sehr auf einen interessanten Abend. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Nur kurz was Organisatorisches. Wir haben die Chance auf eine Förderung durch das Sozialministerium und deshalb müssen wir auch unsere Besucherzahl nachweisen und es geht daher eine Anwesenheitsliste durch mit der Bitte, sich zu verewigen. Dankeschön. Danke. Ja, damit übergebe ich gleich das Wort.
Ja, Dankeschön. Bitte. Danke für die Einladung, dass ich da eine Plattform oder einen Raum habe, wo wir dieses Thema ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen können, auch wenn es ein kleiner Rahmen ist, aber es wird hoffentlich weitergetragen und weiter hinausgetragen. Ja. Ja, ich möchte Ihnen ein paar Erkenntnisse aus dieser Studie, die da erwähnt worden ist, näher bringen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Lehrforschungsprojekt im Rahmen der Ausbildung zur sozialen Arbeit an der FH Oberösterreich hier in Linz. Dieses Lehrforschungsprojekt ging über 3 Semester, wo wir eben dieses Thema Gewalt und Verwahrlosung im privaten Nahbereich älterer Menschen genauer betrachtet haben. Also ganz bewusst im Nahbereich, also im privaten Bereich noch, also nicht das Altenheim betrachtet haben, sondern wirklich die Situation aus verschiedenen Perspektiven, wie es Menschen im Alter im Privatbereich geht und was für Risiken auch hier im Zusammenhang mit Gewalt und Verwahrlosung eben herrschen. Ich möchte Ihnen da 3 Teile ein bisschen aus dieser Studie präsentieren. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein bisschen so die theoretischen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, aus dem Stand der Forschung ein bisschen näher bringen. Im zweiten Teil dann eingehen auf die Ergebnisse der Studie konkret und im dritten Teil ein Bild zeigen, was gibt es auch woanders, wo wir vielleicht von guten Beispielen auch lernen können, um hier auch gegen Gewalt oder Verwahrlosung oder gegen das Risiko eben ankämpfen zu können. Aber zunächst möchte ich Ihnen ein bisschen einleitende Überlegungen zum Thema machen, also die Relevanz des Themas, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema zu befassen, was steckt dahinter. Auch ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Begriff Gewalt. Ja, es ist ja sehr vielfältig und sehr komplex, dieser Begriff. Ja. Eine Ohrfeige ist ja nicht immer nur eine Gewalt oder körperliche Gewalt ist nicht die einzige Form von Gewalt. Es gibt durchaus auch verschiedene Spielarten von Gewalt. Und dann möchte ich Ihnen zeigen, was so international und national auch so Schätzungen zur Betroffenheit von Gewalt und Vernachlässigung im Alter ist. Dazu ist vielleicht einschränkend vielleicht zu sagen, dass es keine klare quantitative Zahl gibt, sondern da eher man auf Schätzungen angewiesen ist, weil da natürlich ein großes Tabu ist, über dieses Thema zu berichten, beziehungsweise auch die Anzeigen nicht notwendigerweise eben präsent sind. Aus dem heraus lassen sich einige Risikofaktoren für Gewalt und Vernachlässigung im Alter eben ableiten, an denen wir dann in weiterer Folge auch durchaus arbeiten können und ansetzen können. Und ich möchte auch ein paar Worte zu den Folgen von Gewalt eben verlieren, was das auch bedeutet, wenn Gewalt im Privatbereich, im Schutzraum von Menschen eben passiert. Relevanz des Themas, es wird in diesem Zusammenhang immer wieder auch davon gesprochen, dass Gesellschaften sich verändern, so auch unsere Gesellschaft, also ist Wandlungsprozessen ausgesetzt. Wir haben im Moment eine hohe Mobilität der der jungen Generation, die so im traditionellen Sinne eigentlich verantwortlich waren für die Betreuung und die sich kümmern so um ihre Eltern. Das ist in der Form heute nicht mehr so selbstverständlich, weil eben die Kinder wegziehen, weil sie gute Bildung haben und nicht mehr so zu Hause bleiben, wie sie das vielleicht früher gemacht haben und auch nicht mehr zur Verfügung stehen in dem Ausmaß, wie es früher der Fall war. Dann möchte ich schon auch auf diese traditionellen, doch in kleinen Schritten, aber merkbar traditionelle Geschlechterrollenveränderungen festhalten, dass es auch nicht mehr das Selbstverständnis ist, dass die Frauen, die Töchter, die Schwiegertöchter sich alleinig um die Eltern kümmern. Genauso wenig wie auf der anderen Seite nicht mehr alleinig um die Kinder kümmern müssen. Also auch da gibt es ja Veränderungen und das setzt sich natürlich fort. Ja. Die steigende Lebenserwartung ist natürlich auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Mit der steigenden Lebenserwartung, wir wissen, dass wir nicht alle so top gesund alt werden, sondern dass im Alter natürlich auch Krankheit und Gebrechlichkeit eben auftreten können und je älter wir werden, desto höher wird auch das Risiko, wenn man das so nennen möchte, eben von Gebrechlichkeit oder Krankheit betroffen zu werden und damit auch diese Selbstständigkeit verliert und auf Unterstützung und auf Hilfe angewiesen ist. Auch diese Herausforderungen in der Bewältigung des Alltagslebens, ja, im privaten Bereich, eben in der Wohnung, die ich gewohnt bin, im Haus, ist vielleicht eine Herausforderung geworden, weil die Wohnungen vielleicht nicht adaptiert worden sind. Also von Barrierefreiheit ist da gar nicht zu sprechen. Aber auch das Mobiliar und die Praktikabilität mit eingeschränkter Mobilität halt nicht mehr die ist, wie es vielleicht mit im jungen Jahren war. Und auch diese selbstständige Versorgung, das Sorgen für sich selber ist vielleicht nicht mehr so in dem Ausmaß möglich, wie es im gesunden, fitten Zustand ist. Also da Gebrechlichkeit und Krankheit, die das die Bewältigung des Alltagslebens zur Herausforderung machen. Im Alter und wenn man gebrechlich und krank ist, schränkt sich auch der soziale Radius, der soziale Aktionsradius auch ein, ja, man ist weniger mobil, man kommt weniger raus, man verliert Freunde, wenn man krank ist, ja, wir wissen, die besten Freunde zeigen sich dann, wenn man auch in Not ist und einen unterstützen und dann minimiert sich das vielleicht ein bisschen, ja, sodass auch das soziale Netzwerk im Alter oft kleiner wird, beziehungsweise auch durch andere Umstände kleiner wird, wenn Freunde halt nicht so alt werden, also Bekannte und Freunde eben auch wegsterben, dann wird das soziale Netzwerk einfach kleiner. Und man ist immer mehr auf das verwandtschaftliche Netzwerk angewiesen, was jetzt grundsätzlich nichts Negatives sein soll, aber durch die Enge und durch diese doch eher Abhängigkeitsverhältnisse, die dadurch entstehen können, vielleicht auch konfliktbeladener werden und problematischer werden können. Ja, immer nur im Konjunktiv, es muss nicht sein, dass es immer so endet, aber es sind immer ein paar Dinge drinnen. Kommen wir zu der Definition von oder Eingrenzung von Formen von Gewalt. Hier habe ich mich orientiert an den Gewaltforscher, den Herrn Galtung, der eben da so Gedanken dazu bringt, wie man Gewalt auch differenzieren kann, einmal in die personale Gewalt, wo wirklich also zwischen den Personen einfach die Gewalt ausgeübt wird oder halt passiert auch, ja, wenn man sich anschaut, passive Vernachlässigung, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass man jemanden vernachlässigt, aber halt sich zu wenig kümmert darum, aber wie gesagt, immer ein bisschen auch unbewusst. Und auch die aktive Vernachlässigung, wenn man sich bewusst nicht um die Bedürfnisse eines betreuungsbedürftigen Menschen kümmert, ja, Nahrung, eben Essen nicht gibt, wenn die Person hungrig ist oder halt auch vielleicht einmal mehr Medikation macht, damit er Ruhe gibt. Also das sind so Dinge, die da im Persönlichen dann auch schon sich abspielt. Ja. Oder auch die Person nicht ernst nimmt. Ja. Wir beobachten das vielleicht, wenn man selber irgendwie ein bisschen aufmerksam in der Öffentlichkeit sieht, wie man mit Menschen, mit alten Menschen umgeht, wenn dann irgendwo die Frau zu dem Mann in der Straßenbahn sagt, jetzt stell dich nicht so dumm an. Oder das ist ja auch so schon ein Schritt in Richtung ja, nicht wertschätzender Umgang halt mit den alten Menschen. Beispiele sind auch Einschränkung des freien Willens, wenn jemand nicht mehr tun kann, was er eigentlich möchte. Ja, wenn er auch ein bisschen in der Wohnung oder im Wohnumfeld festgehalten wird, weil es halt umständlich wird oder weil es halt kompliziert wird, mit den Menschen hinauszugehen. Finanzielle Ausbeutung kommt natürlich auch vor, dass man eben die Pension, das Pflegegeld vielleicht nicht für diese Zwecke nutzt, für die es eigentlich vorgesehen ist. Ja, also auch das spielt eine Rolle und es geht natürlich bis hin zu körperlicher und psychischer Misshandlung, also im ausgeprägten Ausmaß. Ja. Dann kennen wir auch die strukturelle Gewalt, das heißt also nicht nur die Personen, also die zwischenmenschliche Beziehung kann Gewalt tätig sein. Es gibt auch Strukturen in unserer Gesellschaft, die vielleicht im zweiten Hinschauen auch etwas vorgeben, was also durchaus nicht meinem Willen gut tut oder halt gegen meinen Willen ist. Ja. Damit sind gemeint eben die gesellschaftlichen Strukturen oder auch Lebensbedingungen, wo wir im Umfeld, ja, in der Stadt vielleicht auch Lebensräume haben, im Lebensgefüge von alten Menschen, wo ein Alltagsleben, ein selbstständiges Leben vielleicht in der Form nicht mehr möglich ist, ja, weil halt viele Barrieren sind, weil es keinen Lift gibt in den dritten Stock, ja, weil es halt auch nicht mehr ganz so sicher ist, ja, also Wege nicht geschützt sind, ja, zu wenig optische Zeichen da sind, wenn man vielleicht schwer hört, dass man das eben auch die Gefahren erkennen kann und bis hin auch zu unzureichender Personalausstattung, da sind wir dann auch durchaus auch im institutionellen Bereich, wo halt dann ja aus verschiedenen Gründen Personalmangel herrscht, aber nicht nur im institutionellen Bereich, auch im mobilen Pflege- und Betreuungsbereich, wo vielleicht mehr Bedarf ist, aber aus verschiedenen Gründen die Strukturen es nicht zulassen, dass hier mehr Angebot da ist, bis hin zur Diagnostik von Krankheit, von Gebrechlichkeiten, dass man eben auch da früh, so früh als möglich irgendwo auf Defekte, auf Mängel, auf Beschwerden eben aufmerksam gemacht wird. Ja. Ja, und die kulturelle Gewalt als letztes oder als dritten Bereich, ja, wo es um Ideologien und Überzeugungen in unserer Gesellschaft auch geht, zum alten Menschen, zum Thema Alter und Altern oder auch Vorurteile gegenüber das Alter. Da gehört auch dazu die Scham vor der der Opfer vor der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit über das Thema zu sprechen. Ja, ist es gesellschaftlich überhaupt erlaubt, in unserer Gesellschaft über das Thema auch zu sprechen, das anzusprechen? Was passiert dann damit, wenn darüber gesprochen wird? Ja, gibt es da Unterstützung oder wird man doch irgendwie abgetan und so? Ja? Auch diese Beziehungsmuster zwischen den Generationen, was das an Kultur gibt, ja? Was hat da der alte Mensch auch in zwischen den Generationen an Wertigkeiten und an Beziehungen. Ja. Und wie vorher schon genannt, auch kulturelle Gewalt kann entstehen, auch im, wenn ein Teil der Gesellschaft eigentlich informell oder formell dazu verpflichtet wird, sich um die älteren Menschen zu kümmern. Das meine ich mit Pflegeverpflichtung für Frauen. Also ich denke auch da, das birgt auch ein bisschen ein Risiko dahinter, dass man sich dann vielleicht da gezwungen sieht oder halt auch, ja, genötigt sieht fallweise. Schätzungen zur Betroffenheit, also wie sieht das aus? Da gibt es in der Weltgesundheitsorganisation Schätzungen, dass eben in der europäischen Region, ja, circa 4 Millionen ältere Menschen werden hier definiert mit 60 Jahre und älter pro Jahr von physischer und psychischer Gewalt betroffen sind. Ja. Also 4 Millionen in der europäischen Region. Das Ministerium damals, 2010, Ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, geht von einer Schätzung aus, dass 1-10% aller älteren Menschen in den westlichen Ländern Opfer von innerfamiliärer Gewalt wird. Ja. Also gerade Gewalt ist ja in Österreich durchaus ein Beziehungsthema. Ja. Also zwei Drittel der Gewaltdelikte passieren im engen Beziehungsbereich, also innerfamiliär. Ja. Wobei diese Gewaltfälle, die da eben zur Anzeige kommen, muss man auch dazu sagen, eine hohe Aufklärungsrate haben von so circa 85%. Im Vergleich zu Wirtschaftsdelikte, da ist es viel niedriger, die Aufklärungsquote. Und im In der EU gab es ein Forschungsprojekt also zum Thema Abuse and Violence Against Older Women, wo herausgearbeitet werden konnte, dass fast jede vierte Frau über 60 von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen ist. Ja. Da sind wir natürlich auch beim Thema Frauengewalt. Das ist ein Phänomen, dass eher die Frauen das Opfer sind als die Männer. Wenn jedoch die Pflegebedürftigkeit bei Männern sehr hoch ist, dann ist auch für die das Risiko höher, von Gewalt betroffen zu sein. Aber da, wie wir vorher kurz angesprochen haben, ist das eine Sache von Machtumkehr vielleicht, ja, im Leben von Beziehungen. Ja, aus diesen Erkenntnissen ist irgendwo so auch, sind Risikofaktoren abzuleiten oder festzumachen, an denen man dann in weiterer Folge durchaus arbeiten kann, so im Sinne von präventiven Vorgehen. Ja. Also wir kennen aus den Studien, dass eben ein Abhängigkeitsverhältnis ein bestimmtes Risiko darstellt, eben aufgrund von Hilfe- und Unterstützungsbedarf, damit einhergehend aber meistens nicht die Absicht dahinter steckt, Gewalt auszuüben oder vernachlässigend sich zu verhalten, sondern es schlicht und einfach auch eine Überforderung und eine Belastung der Mitglieder, die diese Betreuungsarbeit und Pflegearbeit übernehmen, eben oft zutrifft. Also Überforderung und Belastung in der Familie, die da in diesem Abhängigkeitsverhältnis zustande kommt. Damit einhergehend, dass das Leben im gemeinsamen Haushalt von Pflegebedürftigen und Pflegenden eben auch ein Risiko in sich birgt, dass in der Form, dass eben innerfamiliäre Konflikte erst richtig auftauchen oder halt auch entstehen durch diese Situation. Und vor allen Dingen, wenn dann die Familiendynamik auch nicht so positiv ist, kann das verstärkend wirken und da auch nochmal ein höheres Risiko in sich bergen. Demenz und Behinderung oder Beeinträchtigung auf Seiten der zu Pflegenden und zu Betreuenden ist auch insofern ein Risikofaktor, dass eben mit diesen Phänomenen, sage ich jetzt einmal, ich möchte jetzt nicht nur Krankheiten sagen, weil Demenz ist ja nicht notwendigerweise eine schwere Krankheit oder so, es ist halt einfach ein Erscheinungsbild. Und wie damit umgehen, ja, je weiter fortgeschritten es ist, kann zu Überforderungen führen und bis hin eben zu Gewalt führen. Auch mentale Probleme, Depressionen oder auch eigene Gewalterfahrungen auf Seiten der Täterinnen. Ja, wenn ich als junger Mensch vielleicht irgendwie schon Opfer von Gewalt war oder in der Beziehung vielleicht Opfer von Gewalt war, wenn Frauen also von ihren Männern eben Gewalt erfahren haben und der Mann dann pflegebedürftig oder betreuungsbedürftig wird, kann sich das umkehren. Also das ist in der Gewaltforschung durchaus auch ein Thema, dass also die damaligen Opfer durchaus auch gefährdet sind, zu Tätern zu werden, wenn das nicht gut aufgearbeitet werden konnte. Und natürlich mangelnde Problem- und Konfliktbewältigungsstrategien, ja, dann, wie man mit Anforderungen, Herausforderungen umgeht und damit umgehen lernt, das spielt natürlich auch eine Rolle. Alkoholmissbrauch in einem Land wie Österreich, wo Alkohol eine Gesellschaftsdroge ist, ist im Alter durchaus Thema, auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit Abhängigkeitsverhältnissen in Pflege- und Betreuungssituationen. Die Wohnverhältnisse, die habe ich vorher schon genannt, auch da möchte niemand darauf eingehen. Soziale Isolation der Familie an sich, auch nicht nur der einzelnen Person, sondern wenn also irgendwie eine Familie nicht mehr ganz so funktioniert, hat man leider auch die Beobachtung, dass das soziale Netzwerk sich verabschiedet oder schwächer wird und kleiner wird. Dazu kommt auch, dass man vielleicht es verabsäumt, sich in der Gemeinde oder in dem Umkreis, wo man lebt, sich gut einzubinden. Wenn wir das so im makrosozialen Bereich betrachten, gibt es eben wie vorher genannt auch diese negativen gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber das Altern und das Alter gegenüber alten Menschen, auch die Geringschätzung der Pflegetätigkeiten. Ja? Also pflegen kann doch jeder, also dieser Satz stimmt in der Form sicherlich nicht. Ja? Dafür haben wir auch Professionen, die das gut machen und auch diese Probleme und Konfliktbewältigungen auch entsprechend lernen. Es ist eine herausfordernde Tätigkeit. Wir sehen das auch in den Belastungsfaktoren der Beschäftigten, die in der Pflege und Betreuung tätig sind. Also es kann nicht jede oder jeder. Ja, da muss man schon ein bisschen was lernen dazu. Ja. Die Kollegin Scholter hat also zum Thema Einstellung gegenüber dem Alter mal einen Vortrag gehalten. Also sie hat sich die Mühe gemacht, die Medien ein bisschen zu durchwühlen und zu schauen, welche Sprachen oder welche Wörter denn im Zusammenhang mit der älteren Generation verwendet werden. Und das sind also durchaus nicht unbedingt schöne Dinge, ja, wenn man von der Alterslawine spricht, die uns überfluten wird, überrollen wird, ja, vom Atombild der demografischen Entwicklung spricht, ist vielleicht auch nicht unbedingt ein sehr erfreuliches Bild, ja, und so weiter und so fort. Also da gibt es durchaus Dinge, wo man auch selber ein bisschen reflektiert umgehen sollten mit unserer Sprache, wie wir denn über diese Generation auch sprechen, ja. Die Folgen von Gewalt, auf jeden Fall Erniedrigung, ja, also das Gefühl der Erniedrigung oder Beschämung, Missachtung, Hoffnungslosigkeit bis hin zur Selbstaufgabe, wenn es eben länger andauert. Die Vereinsamung bzw. halt vorhergehende zunehmende Isolation, die angesprochen worden ist, die natürlich dann auch dazu führt, dass man vielleicht, wenn man wirklich in der Stadt irgendwo allein lebt und niemand da ist, der ein bisschen auf jemanden schaut, dann lesen wir das in der Zeitung, dass jemand gefunden wurde, gestürzt, schwer verletzt oder vielleicht im schlimmsten Fall schon gestorben. Pathologische Trauerreaktionen also können hervorgerufen werden durch Gewalt oder auch Vernachlässigung und Verwahrlosung, Depressionen auch, ja. Hilflosigkeit, Abhängigkeit, auch Ängste, die entstehen und chronisch werden, bis hin zum eben Misstrauen oder eben den Verlust des Vertrauens gegenüber Dritten und Angst vor Dritten. Ja. Körperliche und psychische Beeinträchtigungen, wenn es ganz schlimm wird. Und auch destruktive Umgangsweisen mit sich selber, ja, also so destruktive Umgangsweisen, wie man es im Jugendalter kennen von jungen Menschen, die Probleme haben, das kann im Alter auch wieder auftreten, bis hin zum Suizidversuch oder auch natürlich erfolgreichen Suizid. Und in weiterer Folge, wenn wir vorher die finanzielle Ausbeutung auch genannt haben, schon auch das Abgleiten in die Armut nach der finanziellen Ausbeutung, ja, also das sind die mögliche Folgen. Ja, das Spektrum lässt sich wahrscheinlich erweitern, aber nur um bewusst zu machen, was da alles dahinter stecken kann und was das für Wirkung haben kann. Ja. Und ich möchte Sie jetzt ein bisschen eintauchen lassen in diese Studie und von Gewalt und Vernachlässigung im sozialen Nahraum, wo wir eben an der FH Oberösterreich im Studiengang Soziale Arbeit hier die Möglichkeit hatten, dieses Thema zu bearbeiten. Möchte ein bisschen zeigen, was so der Hintergrund und das Ziel dieses Projektes war, wie die empirische Vorgehensweise stattgefunden hat und wie dann die Ergebnisse zusammengespielt werden können aus diesen verschiedenen Perspektiven, die da Berücksichtigung fanden und was wir so aus diesen Erkenntnissen an Schlussfolgerungen abgeleitet haben und dann versucht, auch diese Erkenntnisse in einem sozialökologischen theoretischen Modell einzubauen, um aufzuzeigen, in welchen Ebenen gibt es dann auch Handlungsmöglichkeiten, nicht nur für die Betroffenen selbst, also nicht nur für die Pflegenden und Gepflegten, sondern vielleicht auch für uns als gesamte Gesellschaft, wo wir denn da auch mitwirken können, um ein würdevolles Leben im Alter auch gewährleisten zu können. Hintergrund und Ziel des Projektes war eben, dass an die FH Oberösterreich und den Studiengang Soziale Arbeit, konkret an die Frau Gumpinger, ich darf Sie auch herzlich begrüßen da in diesem Zusammenhang, von Vertreterinnen der Sozialhilfeverbände in Oberösterreich das Thema herangetragen worden ist, dass also das Gefühl, sie die Wahrnehmung haben, dass im mobilen Betreuungs- und Pflegebereich immer mehr so Fälle von Verwahrlosung und Vernachlässigung beobachtet werden und ob man nicht da mal ein bisschen drauf schauen könnte und das Thema auch ein bisschen in der Gesellschaft, in die Gesellschaft zu tragen und zu sensibilisieren dafür. Und wir haben eben versucht, also ich als Lehrveranstaltungsleiterin mit 14 Studierenden von dem Studiengang in dem Sommersemester 12 bis Sommersemester 14 eben das Thema ein bisschen zu betrachten, mit dem Ziel, dass eben dieses Thema Gewalt gegen Ältere aufgegriffen wird und in der Öffentlichkeit eben Sensibilität geschaffen wird für dieses Thema. Ja. Es sind aus diesem Forschungsprojekt also einerseits der Sammelband entstanden, der an der FH Oberösterreich eben zu diesen Projekten eben herausgegeben wird und es wurde auch ein Aufsatz publiziert zu diesem Thema im Sozialen Kapital, eine Fachzeitschrift für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und hier, Dankeschön, dass wir das da auch in dem Rahmen durchaus noch einmal aufgreifen können. Vielleicht zum empirischen Herangehen. Wir haben überlegt, wie wir denn so dieses Phänomen aus einer Außenperspektive betrachten können. Wir haben ganz bewusst also keine Innenperspektive gewählt. Das heißt, wir wollten nicht in Familien gehen, wir wollten nicht mit Betroffenen oder potenziell Betroffenen sprechen, weil ich das für mich als der Veranstaltungsleiterin auch nicht unbedingt ethisch vertretbar finde, wenn ich mit Studierenden, die mitten in ihrer Ausbildung sind, Phänomene aufgreife, die durchaus heikel dann zu betrachten sind oder zu behandeln sind. Wir können ihnen ja kaum Hilfe anbieten. So haben wir uns entschieden für eine Außenperspektive, wo wir versucht haben, mehrere Sichtweisen hereinzuholen. Einerseits die Sichtweise der Hausärztinnen und Hausärzte, wo wir aus einer Grundgesamtheit, also zumindest 2013 war das, hatten wir in Oberösterreich 1317 Hausarztpraxen und aus diesen Adressen haben wir eine Zufallsstichprobe gezogen und haben 306 Adressen angeschrieben mit einem Fragebogen, den wir in Anlehnung an Herrn Hörl, also Josef Hörl, der in Österreich auch mit diesem Thema intensiv sich beschäftigt in der Forschung und der vor einigen Jahren auch da quantitativ erhoben hat oder versucht zu erheben, wie die Zahl an Betroffenheit ist. Und in Anlehnung an seine Fragebögen haben wir einen Fragebogen konstruiert und eben mit Post ausgeschickt, mit ernüchternden Rücklaufergebnissen von 58 Fragebögen. Das sind also nicht einmal 20% Rücklaufquote. Manche sind zufrieden damit, aber manche eben nicht. Ich bin nicht ganz zufrieden damit mit 20%. Dasselbe Ergebnis, also ungefähr 20%, war bei den Sozialberatungsstellen. Wir haben da uns für eine Online-Befragung entschieden. Wir haben die ganzen E-Mail-Adressen der 58 Sozialberatungsstellen in den Bezirken eben recherchiert. Gibt es ja auf der Homepage vom Land Oberösterreich, Abteilung Soziales, ja die ganzen Adressen. Wir haben dort hingeschrieben, weil wir wussten nicht, welche Personen dahinter stecken. Wir haben an die allgemeine E-Mail-Adresse hingeschrieben mit dem Ersuchen, diesen Fragebogen eben online auszufüllen und da haben wir 12 Datensätze zurückbekommen. Das sind auch so circa 20% Rücklaufquote. Wir haben diese zwei Perspektiven gewählt, weil wir uns überlegt haben, auch im Rahmen der Lehrveranstaltung, wohin geht man denn oder wohin kann man gehen, wenn man betroffen ist, wenn man überfordert ist, wenn man etwas beobachtet, was vielleicht nicht in Ordnung ist, auch als objektive Dritte. Und die niedergelassenen Ärzte, also die praktischen Ärzte und Ärztinnen, sind ja so die erste Anlaufstelle in den Regionen, wenn Probleme, gesundheitliche Probleme eben auftauchen und die Sozialberatungsstellen, die ja grundsätzlich auch dafür da sind, Informationen zu geben und weiterzuleiten. Also deswegen diese zwei Perspektiven, die wir da eben gewählt haben. Und wir haben dann also qualitativ gearbeitet in Form von fokussierten Gruppeninterviews mit den Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege. Jetzt muss ich aufpassen, ich selber bin in der Koordinierungsstelle, aber die Koordinationsstellen für Betreuung und Pflege sind also vor 10 Jahren ungefähr eingerichtet worden in den Bezirken der Sozialhilfeverbände, die ganz konkret die Aufgabe haben, dass sie die bedarfsgerechte Betreuung und Pflege, also mobile Betreuung und Pflege vor allen Dingen, organisieren und planen und auch im Sinne von Case Management arbeiten, dass sie eben den Bedarf abschätzen können, wie viele Stunden und was jemand braucht. Ja. Und sie sind auch eingebunden in die Entwicklung der regionalen Sozialplanung und sind eben dafür zuständig, die Angebote innerhalb, also in den Regionen zu koordinieren und zu vernetzen. Und da gibt es in jeder Bezirksstelle eben eine Koordinationsstelle für Betreuung und Pflege, die sich dann regelmäßig auch, das nennt man dann Peer-Gruppen, zusammentreffen. Und da hatten wir die Möglichkeit, bei diesen Peer-Gruppentreffen eine Stunde über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen. Das heißt, da haben wir wirklich für Oberösterreich flächendeckend eine Erhebung durchführen können. Das ist das Positive an der ganzen Datenqualität. Und das sind da die ganz interessanten Ergebnisse dann auch gewesen, was da so zur Sprache gekommen ist. Aber schauen wir uns die Ergebnisse der quantitativen Forschung an. In diesen Fragebögen ist auch eben gefragt worden, wie sie das Phänomen wahrnehmen, in welcher Häufigkeit das sie es wahrnehmen. Und da ist eben als ein Ergebnis von beiden Seiten eben Gewalt und Verwahrlosung ist eher selten ein Thema in den Ordinationen oder Sozialberatungsstellen. Also es wird nicht so häufig erwähnt. Und wenn es erwähnt wird, dann wird es eher von den Familienangehörigen und von Verwandten angesprochen. Und die Themen, die angesprochen sind, sind eher die Alkohol- und Drogenmissbrauch, wobei ja, natürlich da eher dann Zigarettenkonsum sein wird, ja. Medikamentenmissbrauch, also schlechter Umgang mit Medikamenten und verwahrloste Verhältnisse bzw. soziale Isolation. Das ist dann auch von den Betroffenen oft, ja, die halt dann auch über die soziale Isolation berichten, ja. Die Verursacherinnen, es wurde auch danach gefragt, wer ihrer Meinung nach Verursacherinnen von Gewalt oder Verwahrlosung und Vernachlässigung ist, wird hauptsächlich, wie wir eh vorher schon gesehen haben aus der Literatur, eher der soziale Beziehungsbereich, die Ehe oder Lebenspartnerinnen gesehen, die Kinder und die Schwiegerkinder, die halt mit dieser Betreuung und Pflegeaufgabe eben betraut sind, ja. Und der Hauptgrund wird auch aus dieser Sicht gesehen in einer Überforderung mit der Situation, mit fehlender Unterstützung in dieser Situation. Es wurde auch danach gefragt, wen sie denn dann eben ins Boot mitholen, mit wem sie sich vernetzen, wo sie diese Beobachtungen weitergeben. Und da sind durchaus diese Angebote von mobiler Betreuung und Hilfe genannt worden, Hauskrankenpflege. Von den Hausärzten sind durchaus auch die Sozialberatungsstellen als Anlaufstellen genannt worden, die dann eben weitervermitteln sollen. Es wurden auch selten, aber doch Behörden genannt, also Polizei ist in dem Faktor, ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ zu sehen ist, ja, durchaus keine Behörde, die man vielleicht da in dem Fall heranzieht. Ja. Das hat auch mehrere Gründe. Das kam dann eher jetzt in Interviews heraus. Ja, wenn es polizeilich angezeigt wird, dann ist die Folge meistens die, dass die betreuende Person weggewiesen wird. Und damit habe ich niemanden mehr für die Betreuung und Pflege der Personen, außer ich gebe sie in einen Kurzzeitpflegeplatz in die institutionellen Altenbetreuungseinrichtungen. Und das ist nicht so einfach, ja. Also das ist so ein komplexes Gefüge dann, sodass dann eher abgesehen wird von einer Anzeige und versucht wird, das irgendwie anders zu lösen, ja. Weil die Polizei muss dann auch handeln, ne? Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege. Sie haben schon berichtet, dass es vermehrt wahrgenommen wird, diese Verwahrlosung vor allen Dingen, weniger Gewalt, sondern tatsächlich Verwahrlosung in der Lebenssituation. Ja? Also da kommt natürlich die Isolation, die Vereinsamung herein, die da eine große Rolle spielt, dass eben das auch in weiterer Folge zu einer Verwahrlosung führt, weil man sich halt in seiner Selbstständigkeit nicht mehr so pflegen kann. Sie haben auch gesagt, erwähnt, dass so die Abgrenzung zwischen Verwahrlosung und Gewalt sehr schwierig ist, einzuschätzen, was ist denn jetzt schon Gewalt und wo muss ich mehr aktiv werden und was ist Verwahrlosung, wo braucht es vielleicht da schon auch Unterstützung, aber in anderer Form. Ja. Und da sind durchaus Beispiele genannt worden, so mit dem Aspekt Berücksichtigung der jeweiligen Lebensbiografie ist in dem Zusammenhang wichtig. Ja. Das heißt, ich muss mir das Umfeld, die Biografie der betroffenen Person anschauen. Wie hat denn die bis jetzt gelebt und wo braucht sie Unterstützung? Es wurde da ein Beispiel genannt, ja, eine Frau, die im ländlichen Bereich, die halt in ihrem Sacherl nach wie vor wohnt, ja, immer ihre Händeln im Wohnzimmer hatte und natürlich auch jetzt im Alter ihre Hühner im Wohnzimmer hat. Ja, und jetzt kommt die professionelle Pflege und Betreuung in Form von einer Organisation hin und sagt, das ist Verwahrlosung. Ja, es ist natürlich ganz schwierig, da abzugrenzen. Ja. Es ist natürlich auch auf Seiten der Beschäftigten schwer abzugrenzen. Das sind die Arbeitsbedingungen, mit denen die zu arbeiten hat. Da geht es ja auch um nicht nur um die Hygiene der betroffenen betreuten Personen, sondern auch um die Hygiene von den Professionen, die in diesen Haushalten hineingehen. Also da ist es ganz, ganz schwierig, eben abzugrenzen, beziehungsweise auch so das Thema überhaupt mit Hygiene, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, die alten Menschen, die jetzt diese 80 oder über 80 sind, die hatten damals vielleicht noch kein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne. Ja. Wenn man die in eine Dusche hineinsteckt, ist das vielleicht für die Gewalt. Ja. Da sind wir auch ein Stück bei der strukturellen Gewalt. Ja. Also da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen, was kann man denn verlangen? Und die Beschäftigten in diesem Bereich haben dann so für sich irgendwo so einmal eine Orientierung gefunden, dass sie sagen, immer dann, wenn die Person gefährdet ist durch die Lebensumstände, ja, wenn eine Selbstgefährdung eben auch im Vordergrund ist oder in Gefahr ist, dann muss man schon aktiv werden und eingreifen und gut drauf schauen und versuchen, das zu lösen. Ja. Ja. Wo die Beschäftigten, also damals sage ich jetzt, also das Projekt ist 2014 abgeschlossen worden, da hat sich natürlich einiges getan in dem Bereich, ja, weil die mobile Betreuung und Pflege ja auch durchaus ausgebaut worden ist. Ja, wir haben ja das Paradigma mobil vor stationär durchaus auch umgesetzt, ja, in Oberösterreich. Das heißt, also da ist auch einiges im Fluss und im Prozess und in Entwicklung. Und damals, wie gesagt, vor 4 Jahren, ist auch noch die Situation gewesen, eben, wie geht man dann um im folgenden Prozess, also im nachfolgenden Prozess. Wer ist denn da anzurufen, wer ist denn da zu involvieren und mit hereinzuholen? Wo kann ich denn hingehen, auch als Beschäftigte im mobilen Betreuung- und Pflegebereich? Ja? Wer ist denn meine Ansprechperson oder Institution, die dann da eine Lösung auch herbeiführen kann, soll? Ja? Und auch Sie haben eben gesehen, wobei, wie gesagt, da ist einiges im Fluss, da gab es also eine Region, wo ein Leitfaden schon entwickelt wurde, so eine Checkliste, was muss man denn beachten, worauf soll man auch schauen und wer ist denn zu verständigen. Und die Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege haben durchaus auch festgestellt, dass es überwiegend eine Überforderung der Angehörigen ist, ja. Dass oft das Fürsorgeverhalten eigentlich im Vordergrund stellt, also die Angst eigentlich selber der Betreuenden und Pflegenden, dass ich ja nichts falsch mache und dass ich es richtig mache und dass ich es gut mache, ja, tut man vielleicht ein bisschen zu viel, ja, zu viel oder nimmt vielleicht auch Freiheit weg, ja, und das ist halt so die Gratwanderung, was ist noch gut für den Menschen und was, ja, wo entmündige ich jemanden, ja, das sind so die Schwierigkeiten auch bei den Beschäftigten durchaus in dem Bereich, ja. Oder anderes Beispiel, was erwähnt worden ist, das Rote Kreuz, also wenn die hingehen zu den Haushalten, darf ich die Wohnung danach zusperren oder ist das Freiheitsentzug? Ja, das ist wirklich durchaus eine ganz spannende rechtliche Frage, die da geklärt werden muss. Ja. Wenn ich jetzt die Wohnung verlasse und zusperre und der Mensch, der dahinter ist, so pflege- und betreuungsbedürftig ist, dass er seinen Schlüssel vielleicht nicht selber findet, ja, ist das streng genommen Freiheitsentzug. Ne? Aber andererseits ist aber zu seiner Sicherheit wichtig, dass er zugesperrt ist, damit er nicht eben desorientiert die Wohnung verlässt und irgendwo was passiert mit ihm. Also das sind so Dinge, die durchaus spannend sind in dem Bereich. Also spannend jetzt nicht, weil es interessant ist, sondern weil es herausfordernd ist, mit diesen Situationen auch dann ja, rechtlich umzugehen. Ja. Gut, kommen wir zu den Handlungsbedarfen, die aus der Sicht der befragten und interviewten Personen eben abzuleiten sind aus diesen Erkenntnissen. Kam immer wieder auch der Wunsch, die sozialen mobilen Dienste auszubauen, ja, zu verstärken, auch mehrere Angebote, also was interdisziplinär anbelangt, zu bieten, dass wir einen ja würdevollen gesellschaftlichen Zugang zum Alter forcieren und finden, dass wir pflegende Angehörige gut unterstützen und Hilfestellungen anbieten. Es gibt Angebote, aber man muss sich's auch holen trauen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und in unserer Gesellschaft ist vielleicht durchaus nur die Werthaltung vertreten, dass ja Hilfe oder Pflege- und Betreuungsbedarf eine Privatsache ist und man vielleicht nicht so geht und sich die Unterstützung auch holt, weil das vielleicht so ein bisschen eine Schwäche ist, die man dann hat. Ja. Schaffst es nicht alleine, brauchst jemanden, ne? So unter diesem Aspekt. Da kann durchaus helfen, dass wir vielleicht öffentliche Stellen schaffen, die sich ganz bewusst dieses Themas annehmen. Viel Aufklärungsarbeit natürlich notwendig ist auch. Ja. Gut geschultes Personal auch haben, die Situationen beurteilen können und abwägen können, was hier an Unterstützung notwendig ist, also so im Sinne auch von Case Management, dass wir auch mit dem Begriff Gewalt uns intensiver auseinandersetzen oder diese Abgrenzungen klarer machen, sodass sie Personen, die damit konfrontiert sind, auch leichter tun, es tatsächlich einzuschätzen und so zu benennen, dass wir die Vertrauensverhältnisse zu den Ärzten und Ärztinnen auch stärken, dass die durchaus auch als Ansprechperson für soziale Probleme oder Missstände auch da sind, ja, dass es ein Selbstverständnis wird und so diese Autorität des Arztes ein bisschen, ja, da kann man nichts sagen, der Herr Doktor und so, ne, dass man das auch ein bisschen abbaut und abschwächt. Auch die Scham abbaut, das kann jedem passieren, ja. Ich bin nicht selber schuld, dass das mir passiert, sondern ja, da gibt es Umstände, die das eben zugelassen haben, ja, dass wir über Gewalterfahrungen und auch Beobachtungen sprechen und sie auch ansprechen und Behörden und Organisationen entsprechend vernetzen können. Und als Fazit haben wir geschlossen, so traurig es ist, der private Nahbereich hat bei der Wahrnehmung von Verwahrlosung und Gewalt eine zentrale Bedeutung. Aus dem heraus ergibt sich leider das Paradox, dass genau dieser soziale und private Nahbereich auch die Risikofalle ist für Gewalt, ja, also dass hier oft die Verursacherin darin gesehen werden. Ja. Eben aufgrund von Überforderung der Angehörigen. Und es fühlt sich niemand wirklich verantwortlich für das Thema in der Öffentlichkeit und eine standardisierte Vorgehensweise fehlte damals noch. Ja. Ich möchte jetzt noch so diese Handlungsoptionen für nach dem sozialökologischen Modell noch kurz darstellen, wenn man so unsere Gesellschaft oder unsere Lebensumstände so aus verschiedenen Systemebenen betrachtet, so können wir eben von dem kleinen, von dem kleinen Ich oder von dem kleinen Individuum immer weiter hinaufgehen, wenn man das jetzt also ein bisschen hierarchisch betrachtet, dass man sehr wohl auch Ansatzpunkte sieht im Individuum selbst, in uns selbst, dass wir auch verantwortlich sind in unserer Lebensweise, bereits in jungen Jahren auch eben entsprechend für das Alter zu sorgen oder vorzusorgen, eben auf der individuellen Ebene, im Mikrosystem, dass wir auch überlegen, wie stellen wir uns das Leben im Alter vor, also entsprechende Zukunftsszenarien bereits in jungen Jahren auch überlegen, wie wir denn im Alter leben wollen und können, also dass wir auch überlegen, wie schaut das mit Wohnen aus, was ist für mich vorstellbar, dass ich mich auch informiere über Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt, dass ich auch über meine Rechte und Pflichten Bescheid weiß, ja. Also ein Stück Selbstverantwortung auch schon trage in dem Bereich. Wenn wir das Mesosystem betrachten, dann geht es um die sozialen Netzwerke. Es ist ganz wichtig, dass wir uns die aufrechterhalten. Ja. Netzwerkarbeit ist auch im Privaten mit Freunden Arbeit. Ja. Also man muss sich auch darum kümmern und das nicht vernachlässigen. Die Aktivität beibehalten, also weiterhin aktiv bleiben, das Selbstwertgefühl stärken und Angehörige mit einbeziehen, sobald das möglich, und vielleicht auch selber ehrenamtlich durchaus tätig sein, beziehungsweise da auch ein Netzwerk aufbauen. Wenn wir das Exosystem betrachten, also Systeme, die uns nicht so unmittelbar betreffen, aber die durchaus eine Wirkung auf unser Leben haben, dann geht es um das Umfeld, das auch einzubeziehen ist. Der Nahversorger ist da genannt worden, auch die Kooperationen mit Vereinen, das Thema Leben im Alter auch in anderen Systemen ansprechen. Da gibt es ja ganz schöne Projekte mittlerweile, ja, wo Kindergärten in Altenheime gehen und mit ihnen gemeinsam was machen. Oder auch in der Schule das Thema Altern und Alter in der Gesellschaft thematisieren und vor allen Dingen auch Angebote für pflegende Angehörige schaffen. Und wenn wir das Makrosystem betrachten, sind wir bei den Normen und Werten, die auch unsere Gesetze bestimmen oder eben entstehen lassen. Welche Bilder über Alter und Altern haben wir in der Öffentlichkeit, ja, und wie vermitteln wir das? Und durchaus auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben in dem Sinn, dass man die Lebenssituation oder die Bedürfnisse und Bedarfe eben auch sichtbar macht. Und wenn wir so die Ebenen verbinden, haben wir nach Bronfenbrenner das Chronosystem, wo wir auch diese Übergänge zwischen den Systemen durchaus genauer betrachten müssen, gerade wenn es so in biografischen Übergängen auch geht, ja, erwerbsfähige Alter, also was passiert, wenn ich aus der Arbeit hinaus gehe in die Pension, wie schaut dann mein soziales Netzwerk aus? Habe ich mein soziales Netzwerk nur in der Arbeit oder habe ich es vielleicht auch außerhalb der Arbeit? Das ist durchaus auch ein Aufruf an die Männer, die meist ihre sozialen Netzwerke, kennen wir aus der Männerforschung, überwiegend in der Arbeit haben und dann also irgendwo allein dastehen, wenn sie in die Pension gehen. Also auch da eben diese Übergänge betrachten, wie man die gut gestalten kann, schon in seinem Leben und wie man da aufbauen kann auf soziale Netzwerke. Und das ist jetzt die letzte Folie, die ich Ihnen zeigen möchte. Lernen von guten Beispielen. Wir haben durchaus Beispiele in nicht nur Österreich, auch um Österreich herum, also europäische Beispiele, wo wir lernen können davon. Stammen jetzt Beispiele aus einer anderen Arbeit von mir, wo es um Prävention und Gesundheitsförderung im Alter gegangen ist. Es gibt also Pilotprojekte, leider sind es oft nur Pilotprojekte und wenn es dann übergeführt werden sollen ins reguläre Agieren und Leben, sind keine Fördergelder mehr da und dann sterben sie halt oft. Ja. Also es blöd jetzt in dem Zusammenhang davon zu sprechen. Es gibt da auch in Österreich eben Projekte. Wir haben auch schöne Projekte im Ausland. Dänemark ist ja immer wieder genannt. Also dort gibt es seit Jahrzehnten schon also das Projekt oder diese präventiven Hausbesuchen, wo eben Personen ab einem bestimmten Alter einfach von einer Profession besucht werden, wo darauf geachtet wird, wie schaut das Lebensumfeld aus, das Wohnumfeld, gibt es Gefahren in der Wohnung, wie kann der Mensch noch gefahrlos in seinem Bereich leben. Da geht es auch darum, wie kann er sich selber noch erhalten, trinkt er genug, ja, der alte Mensch isst, wie schaut es mit Essen aus, wie schaut es aus, sind Stolpersteine in der Wohnung in Form von Teppichen, wo man drüber stolpert, wo steht denn der Kaffee, wie weit müssen sie denn darauf greifen, putzen die nur selber die Fenster und so weiter und so fort. Ja. Also da gibt es durchaus Projekte oder Modelle, an denen man sich orientieren kann, ist auch in Österreich teilweise umgesetzt, also in Vorarlberg vor allen Dingen, die da schon und im Tennengau, die da schon Modellprojekte auch hatten. Wir kennen von Deutschland dieses sogenannte Hamburger Kleeblatt, wo geriatrische Gesundheitsförderung in Form von geriatrischen Zentren angeboten wird. Also müssen die Leute hingehen. Aber sie haben dort ein multidisziplinäres Team, die die Lebenssituation der älteren Menschen im anspricht und diskutiert und auch entsprechend etwas anbietet, dann in Form von ja, Übung von körperlicher und geistiger Tätigkeit. Und das Modell, was jetzt also in großer Munde ist das niederländische Modell unter dem Namen Burzog-Modell, wo es einfach darum geht, auch so diese Nachbarschafts ja, Verantwortung oder auch so das gemeinschaftliche, das solidarische Zusammenleben wieder zu forcieren und zu fördern, dass man da eben auch versucht, eben im direkten Lebensraum von den alten Menschen eben auch aktiv zu werden. Ja. Dann sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht ganz erschlagen mit diesem ganzen Input. Ja.
Ja, vielen Dank. Gibt es vielleicht aus dem Publikum Fragen, Wortmeldungen?
Ich bin des Öfteren der Eisbrecher Rainer Buchecker. Ganz zum Anfang möchte ich zurückkommen. Die Berichterstattung in den Medien gestern und heute ist große Diskussion über diesen Pflegeregress. Und da geht es dann um die Finanzen der Länder. Und da wird berichtet, nun werden halt viel mehr von den älteren Personen in Heime abgeschoben. Und diese Abschiebung in die Heime ist für mich ganz ein fürchterliches Wort. Und da sieht man, was mit einfachen Worten anrichten kann, dass man, das ist ideologisch, man schiebt die Alten ab. Und das ist ständig, das ist 3-4 Mal in dieser Berichterstattung gekommen. Also, ich schreibe morgen an den ORF. Also Wahrnehmung des Alters in der Presse und im Umgang mit den Alten.
Mein Name ist Kreuz. Zuerst möchte ich den Grünen ein paar Allgemeinplätze sagen. Zuerst möchte ich den Grünen gratulieren zu dieser öffentlichen Diskussion. Du hast Ehrenregler. Gratulation dazu. Zum Zweiten möchte ich der FH Oberösterreich gratulieren, dass sie sich um dieses Thema angenommen hat, weil mich das Thema selbst seit 2010 beschäftigt. Einige Anmerkungen dazu, was in Ihrer Präsentation nicht herausgekommen ist, was aber auch sicherlich nicht geplant war. Mir fehlt zum Beispiel, es gibt 100 Millionen tausend Logos. Und es gibt zu diesem Thema Gewalt an älteren Menschen kein sprechendes Logo. Vielleicht ist es auch überbewerten, das mag schon sein. Aber ich denke, wenn an jeder Verkehrsampel, an jedem Straßenschild so ein Pickel pickt, dann denkt man darüber eventuell nach und das Thema wird bewusst. Es fehlt uns schlicht und ergreifend beim Thema Gewalt an älteren Menschen an der Öffentlichkeitsarbeit. Was nicht herausgekommen ist und wo ich auch bisher gescheitert bin daran, ist, einen verstärkten Kontakt mit der Ärztekammer zu bekommen, nämlich in der Richtung, dass man bereits in der Ausbildung für die Hausärzte auf dieses Thema explizit hinweist. Öffentlichkeitsarbeit habe ich ja gesagt. Haben Sie auch, das ist eine Frage, haben Sie auch mit dem Familiengericht des Landes Oberösterreich mit der Magistra Schweighofer Kontakt gehabt oder wurde das absolut von vornherein nicht in die Überlegung einbezogen? Was mich stört an dieser Studie, ist dieses Allgemeinbild. Es heißt immer Überforderung der Angehörigen. Es ist so etwas von negativ besetzt, dass mir eine andere Formulierung viel besser gefallen würde. Angehörige sind auszubilden, Angehörige sind, Angehörige brauchen. Welche Formulierung jetzt immer. Aber ich finde diese Formulierung, die ständige Formulierung, die nicht nur von Ihnen, von der Studie herkommt, schlicht und ergreifend als negatives Beispiel, dass man sich diesem Thema näher ändert. Zu dem, was Sie vorher auch noch gesagt haben, ja, die Medien, Öffentlichkeitsarbeit, persönlich kann man auf die Fahnen heften, dass zum Beispiel die Seniorin Nestl, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, vom Journalistenbeirat an die Firma Lutz vergeben wurde vor wenigen Wochen. Mit dem Werbeslogan, der im Fernsehen lief, wenn du das nicht machst, kommst du in ein Heim. Mhm. Also diese klassischen Negativbeispiele. Letztlich würde mich interessieren, darf ich Ihre Studie haben und darf ich sie auch in unseren auf unserer Homepage veröffentlichen? Ich gehöre nicht zu den Grünen, möchte ich dazu sagen. Damit man also da von vornherein keine Parteizuweisungen macht. Ja. Danke, es war vielleicht ein bisschen viel, aber nachdem ich das Thema seit 2010 beschäftigt mit Prosenektute, mit Hörl, Rösselhummer und Scholter, Steinbacher, habe ich da ein bisschen einen anderen Blick darüber.
Marianne Gumpinger, Fachhochschule Oberösterreich. Ich muss meinem Vorredner recht geben. Ja, wir haben einen eher kritisch negativen Fokus gewählt. Gewalt im Nahraum, das ist eine Verengung dieses Themas. Wir werden allerdings, Anita, danke, dass du dich bereit erklärt hast, nächstes Jahr eine weitere Studie starten, wo es darum geht, so die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen der alternden Gesellschaft. Ja. Was heißt es, wenn 2030 oder 2050 jeder zweite Mensch dann über 60 sein wird? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen gibt es? Positive und negative. Da haben wir einen viel breiteren Fokus gewählt und ich bin schon sehr neugierig, was wir dann 2020 von dir zu hören bekommen, Anita.
Ich auch, ja. Okay, ja, vielleicht darf ich da kurz antworten drauf, weil doch viele Fragen waren. Ich sage danke mal für das Einbringen und für die Information darüber, dass sich da etwas tut. Ich kenne Prosenektute natürlich auch und freue mich, dass das immer mehr auch in die Öffentlichkeit kommen wird und kommt, auch im Vergleich jetzt zu dem, wo ich es kennengelernt habe. Kein ansprechendes Logo in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz heikles Thema, so Thema und mit Logos, was vermittelt man mit Logos, ja? Und das ist immer ganz, ganz schwierig, welche Bilder verbreitet man dann, ja? Weiß ich nicht, wer da die gute oder eine richtige Ansprechperson ist, ja? Ich möchte jetzt keine Marketingfirma übergeben wollen, die sich da, FH Oberösterreich, da haben sie die kompetente Person, das sehe ich hinter sich, die da entscheidet darüber. Ja, wir haben ja damals bei der langen Nacht der Forschung, wie das war, soll man ein Bild verwenden und sind wieder davon abgekommen, ein Bild zu verwenden dazu, weil es ja einfach heikel ist und ganz schwierig ist, das Thema in Form eines Logo oder eines Bildes darzustellen, weil es so komplex ist und so viele Dimensionen drin ist, die dann zu sehr in ein Bild oder ein Logo vielleicht zu sehr in eine Richtung lenkt. Und da haben wir diskutiert und sind aber dafür wieder abgekommen, dass wir es nicht in ein Bild fassen wollen, dieses Thema. Ja. Aber wir sind natürlich, also da, ich denke, die FH Oberösterreich ist auch da eben dankbar für Tipps und Hinweise. Ich selber bin ja nur partiell dort als externe Lehrende und nicht auf Dauer sozusagen. Ja. Kontakt mit der Ärztekammer. Die Ärztekammer haben wir natürlich involviert, insofern, dass wir die Adressen gebraucht haben von ihr. Und da haben wir sie als sehr kooperativ empfunden, weil wir wirklich alle Adressen zur Verfügung gestellt bekommen haben und daraus eine Stichprobe ziehen konnten und sie uns da auch unterstützt haben in der Ärzteschaft, dass wir diese Studie da eben auch durchführen konnten. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zu wenig, weil ich ja keine Ärztin bin und zu wenig involviert. Ich nehme es nur so ein bisschen wahr, dass Geriatrie sehr wohl ein Thema wird in der Medizin und da ein Fokus drauf ist und sehr viel getan wird. Und was ich jetzt richtig in Erinnerung habe, damals, wie es die neue medizinische Fakultät an der Universität Linz vorgestellt haben, ist das einer der Schwerpunkte für Oberösterreicher, also für Österreicher, die in Linz ganz speziell auf die Geriatrie eben eingehen wollen auch, ja, wo das zum Thema gemacht wird. Also da tut sich was, da müssen wir ein bisschen geduldiger sein. Ja. Ich weiß, es braucht oft lange, aber ich denke, durch Öffentlichkeitsarbeit, wo wir wieder beim Thema sind, dann kann man da auch vielleicht ein bisschen Druck machen oder forcieren, keine Ahnung. Ja. Familiengericht haben wir gar nicht in Erwägung gezogen, also kam uns nicht in den Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, also in der gemeinsamen Reflexion, wer uns denn da Auskunft geben kann, war es jetzt eigentlich gar nicht auf unserem Radar oder wie man so sagen soll. Ja. Also insofern war da kein Kontakt da deswegen. Das Allgemeinbild von der Überforderung der Angehörigen, ja, durchaus. Danke für die Kritik. Vielleicht hätten wir Sie als Korrekturleser oder Lektor wählen sollen, dass Sie uns darauf aufmerksam machen. Stimmt, es hat vielleicht etwas Negatives mit sich, aber es ist so. Ja. Aber ich nehme Sie ernst in der Form, dass man vielleicht versucht, es anders, immer wieder auch anders zu beschreiben. Anders zu umschreiben, wobei es einfach der Fakt ist, dass viele Dinge eben wirklich aus einer, aus einem Nichtwissen, wie man damit umgehen kann, jetzt bemühe ich mich ganz bewusst, es anders zu formulieren, und Nichtwissen halt auch zu einer Überforderung führt, ja, schlicht und einfach. Und ich denke, also gewisse Dinge soll man nicht umschreiben, sie kann man durchaus beim Namen nennen, wenn es so ist, gell. Wobei ich also nicht jetzt wollten Sie vielleicht ein bisschen ansprechen, nicht auf eine Mitleidsschiene steigen möchte und immer sagen, die armen Angehörigen, ja, sondern da schon auch das Umfeld mit in die Verantwortung nehmen möchte und sagen, es ist der praktische Hausarzt, also die oder Ärztin oder die Sozialberatungsstelle oder auch die Hauskrankenpflege auch verantwortlich dafür, dass sie den pflegenden Angehörigen auch die Optionen aufzeigen, wo sie sich Unterstützung holen können. Und es ist auch natürlich ein Stück weit Eigenverantwortung zu suggerieren, dass sie es auch tun müssen, ist schon klar. Ja? Angebote haben wir, es ist halt auch oft nicht bekannt und es ist, wie vorher schon erwähnt, auch überwiegend eben die diese Scham, ja, ich komme damit nicht zurecht, aber es wird gesellschaftlich von mir verlangt, dass ich das tue, spielt auch eine Rolle. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir jemanden sehen in der Nachbarschaft oder im Umfeld, die das macht, so eine tolle Arbeit, was sie leisten, ja, wir müssen da ein bisschen mit Wertschätzung entgegentreten, oder nicht entgegentreten, sondern ein bisschen eine Veränderung bewirken. Ich denke, das sind wir alle aufgefordert und aufgerufen, auch da ein Stück etwas zu leisten, um das Bild anders in die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Ja.
Also mir gefällt das dänische Modell. Mhm. Ich denke, dass das notwendig wäre, so ein System der aufsuchenden Sozialarbeit, um rechtzeitig, ja, bevor der Pflegefall eintritt, ja, zu klären, wer ist, wo sind die Wünsche, wer ist, wie ist das häusliche Umfeld, wer ist da, ja. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist eine Patientenverfügung, das sollte man auch viel mehr postulieren, dass man diese Möglichkeit hat, solange man gesund ist und dass man sich auch überlegt im Familienkreis, wer soll für mich sprechen können, wenn es einmal notwendig ist. Ja. Weil ich bin sehr davon überzeugt, dass die Pflege in der Familie, dass das also ganz stark eine Beziehungsgeschichte ist, die davon abhängt, wie man Zeit seines Lebens eine Beziehung gehabt hat zu den Menschen. Dann schafft man das auch, wenn der alt ist, dass man sich kümmert. Ja. Und das Ausmaß dieses Kümmern, das muss man selber reflektieren und das muss auch derjenige rechtzeitig sich überlegen, glaube ich. Ja. Was mir noch fehlt, ist die Rolle der 24-Stunden-Betreuung.
Ja.
Wo ich das Gefühl habe, dass das komplett schief rennt, ja. Weil diese Frauen meistens auch ein sprachliches Problem haben, also sich mitzuteilen beziehungsweise ja, zu hören, was der zu Pflegende möchte, ja. Und ja, ich meine, die prekäre Arbeitssituation sowieso, ich habe das Gefühl, dass das ziemlich schief läuft, ja. Und noch einmal Dänemark, man sieht ja, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass man Nachtdienste haben kann, die halt einfach kommen, ja, mit einem ordentlichen Arbeitsverhältnis, ja. Das gescheit bezahlt ist, das kommt nämlich auch noch,
ja. Ja, da möchte ich vielleicht etwas dazu sagen, zu den erstens dänischen Modell und zweitens 24-Stunden-Betreuung. Die 24-Stunden-Betreuung ist durchaus auch angesprochen worden in der Studie. Ich habe es jetzt aber irgendwie bewusst ja auch nicht hereingenommen, weil es nicht so ein großes Thema war, aber was dort Thema war, war schon, wer ist denn dann verantwortlich? Ja? Das ist ein Riesenthema. Ja? Sind die Betreuerinnen und die Pflegerinnen, die da sind, jetzt irgendwie für Missstände verantwortlich? Oder sind es die Familienangehörigen oder die Personen selbst, die Betroffenen? Ja? Also da ist ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen tun sich dann mobile Dienste und Betreuungsdienste bis hin zur Hauskrankenpflege oft schwer, wenn er 24 Stunden, also das ist jetzt der Bericht von den Beschäftigten in dem Bereich, ja, das ist keine wissenschaftliche Fundierung oder was auch immer, tun sich schwer, wenn sie reingehen in diese Haushalte, ich sage das jetzt einmal so ein bisschen technisch natürlich, ja, wem gibt man denn jetzt die Anordnung? Ja? Wer ist denn jetzt wirklich meine Ansprechperson? Und das ist ganz schwierig auch jetzt in der Arbeit von diesen Beschäftigten. Ja? Und die 24-Stunden-Pfleger, also einer der Sozialminister, den wir vorher einige Zeit gehabt haben, hat selber gesagt, das sage ich aber jetzt ganz im Geheimen, das war überhaupt der größte Fehler, den wir machen haben können. Ja? Im Endeffekt war es eine Notlösung in einer Situation, wo wir wirklich massiven Mangel hatten an Personal und diese Notlösung hat sich in Österreich ein Provisorium sich lange gehalten, ja, weil es hat sich irgendwie dann, im Grunde ist es eine Abwälzung wieder in den privaten Bereich, in den persönlichen, ja, und die öffentliche Verantwortung hat sich eben wieder dem entzogen. Und da komme ich dann zum dänischen Beispiel. Dort haben wir halt auch eine andere Werthaltung oder auch Verantwortlichkeit des Staates. Da ist es ein Selbstverständnis, dass es ein öffentliches Anliegen ist, sich um bedürftige Menschen zu kümmern. Das ist so die Grundeinstellung. Das heißt, dort hat auch niemand eine Hemme, Schwelle, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Und da möchte ich auch erwähnen, also mein Mann und ich hatten also vor einigen Jahren im Auftrag von Landesrat Ackerl eine Studie laufen, wo eben das dänische Modell genauer betrachtet worden ist und mit der auch Abschätzung, wie wird das für Oberösterreich ausschauen, wenn wir das umsetzen könnten. Und wir waren da vor Ort natürlich auch, um mit Personen, mit Professionen, mit Forschern zu sprechen. Und wie wir da erzählt haben, in Österreich gibt es die 24-Stunden-Pflege, war für die das eher Unverständnis, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Und dort geht man mit Alter anders um, dort geht man auch mit Lebenssituationen anders um. Also man ist dort eher auch bereit, umzuziehen, wenn es eben die Lebenssituation braucht. Ja. Dort ist es ein Selbstverständnis, dass man sich, wenn man jung ist, eine kleine Wohnung hat, wenn Familie da ist, eine größere Wohnung hat und man dann wieder zurückgeht in eine kleinere Wohnung. Und das ist in Österreich vielleicht nicht so verankert. Ne. Das heißt, auch diese Wohnverhältnisse, und da bin ich bei Ihnen, wo Sie sagen, man muss da ein Stück auch selber sich überlegen, wie man sich das vorstellt. Ja. Wenn man da vorher diese Modelle gesehen hat, eben diese Zukunftsszenarien fürs Leben im Alter auch selber überlegen. Und dort ist es auch ein Selbstverständnis, Hilfe anzunehmen. Und dort wird eben früh durch diese präventiven Hausbesuche auch gesehen, was der Bedarf ist. Und dort sind auch die Tageszentren auch viel verbreiteter als in Österreich, wo sie auch tatsächlich ein Angebot haben, wie sie den Tag gestalten können, bis hin, dass sie dort auch natürlich therapeutische Angebote haben. Und die Leute gehen dorthin, ja, beziehungsweise werden im ländlichen Bereich dorthin gebracht mit Fahrgemeinschaften. Da war mal die Idee von uns, dass man vielleicht für Oberösterreich überlegen sollte. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Schulbussystem, das öffentlich finanziert ist. Ja. Wenn die Kinder dann in den ländlichen Regionen alle um 8 in der Schule sitzen, könnte man doch nochmal eine Runde drehen und dann die älteren Menschen in Tageszentren bringen. Aber wie so vieles haben wir halt wenig Geld.
Eine Frage ist, wie ist das eigentlich die gesetzliche Regelung? Sind die Kinder immer verpflichtet, dass sie sich um die Eltern kümmern, wenn diese älter werden? Also es muss jetzt nicht unbedingt der Pflegefall sein, also ein Pflegefall werden, aber dass die Verantwortung haben, dass sie sich darum kümmern, wie die ihren Leben
Gesetzliche Verpflichtung wüsste ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin Soziologin. Marianne, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, sich um die ältere Generation zu kümmern? Da?
Kinder und Kinder für ihre Eltern zu sorgen haben. Nur ist das ja nicht exekutierbar in keiner Weise. Also bei den Kindern schon. Klar, wenn sich Eltern nicht um ihre Kinder kümmern, dann hat das massive Konsequenzen. Aber umgekehrt ist es vielleicht eine moralische Verpflichtung, durchaus kulturell eingefärbt. Mhm. Ja, eine religiöse Verpflichtung. Mhm. Aber die rechtliche Verpflichtung würde ich da als allerletztes nennen, ja.
Zuerst einmal eine Frage zu dieser zur Häufigkeit des Phänomens, und da würde ich an das anknüpfen, was der Kollege ganz am Anfang gesagt hat. Ich habe das spannend gefunden, dass du diese drei Formen der Gewalt am Anfang eingeführt hast, und eure Untersuchung bezog sich ja eigentlich jetzt auf den familiären Bereich und Alte, die in dem Bereich leben. Und wenn ich jetzt den Begriff der strukturellen Gewalt hernehme, dann muss ja die Häufigkeit unter dem Aspekt anschauen, dass diese sozusagen der Pflegenotstand, der in den Heimen und in den Anstalten unter Anführungszeichen passiert, würde ja gleichzeitig bedeuten, dass in einem hohen Ausmaß dort an Gewalt stattfindet und man vielleicht diese ganze Geschichte mit Pflegenotstand oder dieser eher tristen Situation in der Pflege, in den Heimen, als etwas betrachten sollte, übrigens auch in einer politischen Kategorie, als strukturelle Gewalt, die da an den alten Menschen verübt wird. Mhm. Ich glaube, das soll man schon durchaus so sehen und kann man zumindest in der Form diskutieren. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger anderer Umgang der Häufigkeit dieses Phänomens. Ja. Zweiter Punkt, der mich auch interessiert hätte, einfach nur bei der Studie, für mich war nicht immer ganz deutlich, ob es bei diesen Situationen im Nahbereich immer auch nur um Pflege, also um abhängige Personen, nur in der Pflege, oder ob es nicht auch diese Gewalt, ohne dass jetzt jemand in pflegender Abhängigkeit ist, nicht auch in einem höheren Ausmaß passiert, oder wie das ausschaut, also ob sie da vielleicht auch einige Ergebnisse in diese Richtung hat. Das würde mich einfach interessieren, doch einmal in die Tiefe zu fragen. Mhm. Und der dritte Frage hätte ich noch, es ist doch so, dass bei vielen dieser Diskriminierten oder Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie man heute sagt, sehr stark das Thema von Empowerment gebracht wird. Wir haben jetzt immer nur über die Alten gesprochen, die kaum reden können, die zwar pflegeabhängig sind, aber kaum reden, nichts mehr, die überhaupt nichts sagen können. Gibt es auch jetzt vielleicht aus anderen Ländern, aber gibt es nicht auch Studien oder Untersuchungen, die sich oder Aktionen und soziale Initiativen, die sich mit Empowerment der alten Menschen kümmern, weil die Form dieser Abhängigkeit, das hast du ja sehr schön richtig gesagt, ist sowas, was so deprimierend für diese Leute selber ist, dass sie überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, sie haben irgendwelche Rechte. Das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme auch in diesen Beziehungen zwischeneinander. Also da würde es mich einfach interessieren, ob es da Forschungen gibt oder Untersuchungen oder Initiativen in diese Richtung auch gehen.
Ja, vielleicht gibt es noch eine Wortmeldung? Oder? Oder eine Antwort?
Wollen Sie zuerst antworten?
Danke. Aber vielleicht hätten Sie eine Antwort darauf, also vor allen Dingen im Zusammenhang mit Empowerment, also da habe ich nämlich keine also nur vage Antworten. Da gibt es sicher Bewegungen, die das zum Ziel haben. Es gibt ja schon eine Seniorenbewegung, aber immer, was vielleicht auch zu berücksichtigen ist, wenn wir vom Alter sprechen, gibt es ja nicht das Alter schlechthin, ja, sondern auch im Zusammenhang mit der erhöhten Lebenserwartung oder höheren Lebenserwartung, die wir haben, müssen wir das Alter nochmal in zwei Stufen kategorisieren, ja, wenn wir das genau betrachten wollen. Da haben wir die ältere Generation, die noch relativ aktiv und gut beieinander und gesund ist und mobil ist und durchaus empowered ist auch, ja. Das sind so die 65- bis 75-Jährigen, vielleicht auch noch 80-Jährigen, und in dem Fall von der Studie haben wir jetzt keine Altersdifferenzierung gemacht, aber in der Literatur ist dann zu sehen auch, dass man dann nochmal die über 80-Jährigen genauer betrachten muss, weil dort natürlich auch Beeinträchtigungen, Gesundheit, Gebrechlichkeit, Demenz, andere psychiatrische Erscheinungen und so oder Erkrankungen eben vermehrt auftreten. Ne? Beziehungsweise dann oft einmal aufgrund von Umständen, die halt Unfälle, ja, Stürze. Sturz ist ein großes Thema, ja, in dem Bereich. Ja. Wir wissen alle oder haben wahrscheinlich im Bekanntenkreis der klassische Oberschenkelhalsbruch mit einem harmlosen Sturz in der Wohnung, ja, der dann vielleicht sehr, sehr gravierende Auswirkungen hat. Wir haben in der Studie also nur über das Thema Gewalt gesprochen, also von oder Vernachlässigung genauer gesagt auch, ja, von Betroffenen, die schon Pflege und Betreuung in Anspruch nehmen, weil die Zielgruppen, die wir befragt haben oder interviewt haben, also die waren, wo sie aus ihrem Berufsbereich berichtet haben. Wir haben nicht die noch nicht offensichtlich ist, berücksichtigt. Und da bin ich bei den Zahlen, beziehungsweise bei Studien, die versuchen, das zu schätzen, das ist ganz schwierig abzuschätzen, weil eine sehr hohe Dunkelziffer da ist, ja, weil viele Fälle gar nicht zur Anzeige kommen. Ja. Das hat sich ein bisschen verändert, so dieser öffentliche Diskurs, wo es um Gewalt von Eltern gegenüber Kindern ist, ja, auch Gewalt gegen Frauen, aber im Alter sind wir dann noch ein bisschen hinten dran, was die Transparenz von Zahlen anlangt, ja. Also deswegen da jetzt keine quantitativen Benennungen, die da schwer möglich sind. Zum Thema strukturelle Gewalt, ja, da bin ich durchaus bei dir, also das ist ein Riesenthema in institutioneller Betreuung, ja, wo alle kämpfen darum. darum oder darüber, wie schafft man unter Rahmenbedingungen strukturelle Gewalt trotzdem irgendwie gering zu halten, und wenn wir es genau betrachtet und streng definieren, ist jede institutionelle Unterbringung ein Gewaltakt. Ja. Ja. Also nicht notwendigerweise, aber so Altenheime, wie sie bei uns im Konzept noch sind, mit den strukturierten Tagesabläufen, ist ein sehr heikles Thema natürlich. Ja. Wobei eine Offenheit, also auch unter diesen Rahmenbedingungen, die jetzt im Moment vorherrschen, wo also der Personalstand so knapp bemessen ist, dass ein regulärer Betrieb in den Altenheimen, wenn da jemand auf Urlaub oder Krankenstand ist oder und Urlaub und Krankenstandsfälle sind, ganz schwer aufrechtzuerhalten ist unter der Qualität, die man beansprucht. Ja. Also das ist sicher ein Bereich, wo man gut drauf schauen müssen und das immer brisanter wird, ja, weil der Umzug in ein Altenheim, in eine Institution ja hinausgezögert wird. Ne? Also hinausgezögert wird, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber eben dieses Paradigma mobil vor stationär aus verschiedenen Gründen eben forciert wird, und wenn dann der Bedarf an einer institutionellen Betreuung und Pflege ist, der Pflegebedarf so hoch ist, dass da ganz andere Herausforderungen dann sind, auch in der Arbeit in den Institutionen. Also ich denke, da muss man sehr vorsichtig auch sein mit der Definition struktureller Gewalt, weil da tut man der Profession nichts Gutes. Ja. Und den Einrichtungen nichts. Aber das ist jetzt meine Meinung. Also das kann ich jetzt wissenschaftlich nicht belegen. Das kann ich nur irgendwo so aus meinen Erfahrungen, aus meinen vorhergehenden Tätigkeiten, Kooperation mit der Arbeiterkammer an der Uni, wo es also um Arbeitsbedingungen im Alten- und Pflegebereich gegangen ist. Also dass das wirklich ganz ein heikles Thema ist. Ja. Eben da drauf zu schauen und das irgendwie auch vernünftig in den Griff zu kriegen. Ja. Tut sich auch einiges, ja. Gibt es neue Berufsbilder, die geschaffen werden, um so diesen Betrieb auch aufrechtzuerhalten. Nicht alles braucht eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, ja, in der Betreuung und Pflege. Das kann vieles mit anderen Professionen gemacht werden. Gibt es ja auch schon seit einiger Zeit ein bisschen Fachsozialbetreuungen für Altenarbeiter. Gibt sicher noch andere Nuancen auch. Ja. Wobei man nicht weiß, was man der Profession dann Gutes oder nicht Gutes tut, wenn man da irgendwie drüber nachdenkt. Ja. Und Empowerment, da kann ich den Generation Plus der Grünen vielleicht das Wort übergeben, was da für Erfahrungsbereiche sind, weil da habe ich jetzt also nicht so sehr die Erfahrung. Ja. Okay, ja.
Ja, Empowerment. Ich würde anders anfangen. Ich glaube, man müsste daran arbeiten, an diesem Bild des Alters, ja. Mhm. Und mehr, ja, die Leute mehr in die Mitte holen, ja, weil es findet ja auch, wenn man älter wird und jeder erfährt es auf irgendeine Art und Weise, ja, finden ja auch Diskriminierungen statt, ja, die mit Eintritt eines bestimmten Alters einfach da sind, ja. Also man wird anders betrachtet. Und es ist schon eine kulturelle Geschichte bei uns, ja, die nicht so selbstverständlich ist. Ich habe jetzt momentan sehr viel mit Flüchtlingen zu tun, die auch ihre alten Leute mitgebracht haben. Die haben einen ganz anderen Status in der Familie, ja, und das ist überhaupt keine Frage, ob die jetzt alt sind oder nicht, ja. Oder ich werde auch ein Bild nicht los von einem alten Mann in Marokko, der den haben die Nachbarn immer in der Früh auf den Platz gebracht, haben ihn auf ein Lammfell gesetzt, ja, und da ist er den ganzen Tag gesessen, und jeder, der vorbeigegangen ist, hat mit ihm geplaudert, hat ihm was gebracht oder so, und er hat durchaus einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Er hat sicher nichts mehr kennen, ja, aber der war da mitten drunter, und am Abend haben sie ihn wieder heimgebracht. Ja. Und solche Geschichten, die fehlen in unserer Kultur, ja, oder sind verloren gegangen, ja. Zum Beispiel die Händeln in der Küche, kann mich erinnern als Kind, durchaus, ja, am Land, gang und gäbe, und das waren die Kleinen vor allem, ja, aber auch die Großen, ja, sind einer marschiert, ja. Ja, also ich glaube, an Hygienevorschriften und so kann man auch noch feilen, ja. Da braucht man auch keine, weiß Gott, wie Normen, ja. Tut uns eh nicht gut mit unseren Allergien und so weiter, ja. Ja.
Dreimal ganz kurz. Für die nächste Studie wird da die Kommission der EU Age mit eingebunden werden, ja oder nein? Denn es gibt ja ein sehr starkes Nord-Süd- bzw. West-Ost-Gefälle in der Philosophie der Altenbetreuung. Wenn ich da an Gespräche mit Rumänien denke, Krankenhäuser und ähnliches mehr, dann leben ja wir in Österreich in einem sehr, sehr hohen Wohlstand. Das Zweite, ich habe eine Studie gelesen in einer Zeitung, also eine Studie, einen Bericht, so muss ich sagen, einen Bericht in der Zeitung gelesen, dass etwa zwischen 7% und 12% der zu betreuenden Personen in Heimen sind und der Rest zu Hause gepflegt wird. Kann diese Zahl stimmen, ja oder nein? Und die dritte Frage ist in Ihrer Studie bei den Antworten, die 70 Stück, die Sie bekommen haben, die 58 von den ersten, die 12 online, ist da in irgendeiner Antwort gekommen, dass Täter-Opfer-Profil, dass es also Täter auch das Opfer sein kann, beziehungsweise vice versa. Die Frau geht einkaufen, der Mann ist dement oder umgekehrt, völlig egal. Der Mann fühlt sich eingesperrt zu Hause und schmeißt Küchengeschirr beim Kuchelfenster runter. Stühle beim Wohnzimmerfenster. Es ist er der Täter, weil er es runterschmeißt. In Wahrheit ist er ja das Opfer, weil er eingesperrt wird. Hat das irgendwer von diesen 70 Antworten thematisiert, ja oder nein? Und ich habe gesagt, zwar sichtbar, ich beschäftige mich mit dem Thema seit 2010 und meine Mutter seit 2016 im Altersheim. Also ich kenne beide Varianten. Was mir sehr gut gefallen hat, und das ist schon das Letzte, war, dass Sie nicht mehr von der Generation über 60 reden, sondern von der Generation über 80. Weil über 60 bin ich auch schon und da fühle ich mich selber auch schon angesprochen.
Ich wollte eigentlich zu dem Thema Doris noch was sagen, und zwar wegen einem PowerPoint. Also da, was mir da eingefallen ist, meine Oma und mein Opa sind super. Ich weiß immer in diese Richtung zum Beispiel. Und da gibt es so viel. Da braucht man gar nicht viel nachdenken, weil so einfach wäre das.
Ja. Vielleicht nutze ich die Zeit, dass das Mikro bei Ihnen wieder ist, um ein paar Ideen von Antworten zu geben. Bezüglich meiner Studie kann ich noch gar nichts sagen, weil das ist gerade erst in Planung. Das ist also gerade erst einmal ja, ganz frisch, und da werden wir noch nicht viel haben. 7 bis 12% in Altenheimen. Man sagt, dass also 80% circa von Pflege- und Betreuungsbedürftigen zu Hause gepflegt werden. Ja. Also 7 bis 12% ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber der Großteil, der wirklich Großteil, 80% circa der Pflege- und Betreuungsbedürftigen, das passiert zu Hause im privaten Bereich. Ja. Also das muss man nämlich schon auch berücksichtigen, dann, wenn man über das Thema spricht. Ja. Es ist der Großteil, die es dann betreffen kann. Ja. Also insofern hat es eine Berechtigung, auch da drauf zu schauen. Ja. Täter-Opfer-Rolle in der Form, wie Sie es jetzt geschildert haben, kam nicht so in dem Ausmaß zur Sprache. Es kam eher und weniger jetzt in den Fragebögen, weil in den Fragebögen schreibt man nicht viel, wenn man es jetzt irgendwie vorgegeben hat zum Ankreuzen. Aber in den Interviews kam sehr wohl zur Sprache Täter-Opfer-Umkehr insofern, dass sich die Machtverhältnisse, also zum Beispiel, ja, wurde erwähnt, die Frau ist immer unterdrückt worden, wie der Mann noch gesund war. Ja, und das Autoritätsverhältnis irgendwo nach den traditionellen Rollenverteilungen war und das kann sich umkehren dann im Alter, wenn der Mann pflegebedürftig ist. Ja. Weiß ich nicht, ob verständlich oder nicht. Ja, schon verständlich, aber soll man trotzdem nicht verstehen und nicht akzeptieren, sondern auch was tun. Ja, vielleicht früher schon. Ja. Dass es nicht so weit kommt. Ja. Ja, aber es ist, ich glaube, dass sonst, es hat niemand Gewalt oder irgendwie Vernachlässigung verdient, auch wenn er vielleicht selber nicht gerade der gute Mensch war, aber dann muss man ihm auch irgendwie vorher auffangen, bevor es dann zu einer Umkehr kommt und zu einer Rache kommt. Also das, das von dem heute jetzt nicht wirklich was, ja.
Ich möchte nur drei ganz unterschiedliche Dinge zu dem dänischen Modell sagen, weil ich indirekt auch angesprochen wurde. Erstens, der schwierigste Teil ist, die gesellschaftliche Einstellung zu verändern. In den skandinavischen Ländern, das werden wir bestätigen, ist einfach das eine Aufgabe des Staates, für die Pflege zu sorgen. Und das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Und das könnten wir ganz leicht machen, auch in Österreich, wir haben das berechnet. 1,5% des BIP müsste man als zusätzliche Steuer einheben. Rechnen Sie das nach, was das pro Einkommensbezieher ist, nicht sehr viel. Also diese Einstellung aber, dass es Aufgabe des Staates ist und nicht primäre Verantwortung der Familie und die böse Schwiegertochter, die böse Tochter, die das nicht macht. Ja. Und das hat dann zur Folge, dass die Heime anders gestaltet sind, die Unterbringungsmöglichkeiten und viele Details. Das Zweite ist, ich komme von der ökonomischen Seite, ich bin Ökonom. Das hat man erreicht, um das, diese Hausbesuche und die, eine Aufstellung eines guten Systems durch eine Maßnahme, dass die, eine staatspolitische Maßnahme, die Kommunen wurden zusammengelegt. Die Kommunen haben so 30.000, 40.000 Einwohner. Und da kann man natürlich etwas anderes schon organisieren. Und die Kommunen sind in der Verpflichtung, für die, Alters, die Kosten im Alter aufzukommen. Ob bis zur Krankheit hin, ja, das geht mit den Spitälern auch noch. Die haben natürlich einen Anreiz, das so gering wie möglich zu halten. Und aus dem folgen dann diese präventiven Hausbesuche, damit man das abfängt und die Leute schon erwischt, bevor sie stürzen und sozial einbindet und so weiter. Ja. Und das Dritte ist eine Anekdote, Gesundheitsvorschriften, wir haben da eine heimbesucht und da haben man zwei Dinge. Da haben ältere Damen, Damen fortgestellt, alte Gymnastik betrieben und haben gesagt, na, dürft schon reinschauen, aber schreckt euch nicht. Die haben da geraucht, auf Teufel komm raus, ja, kümmert sich Menschen, was soll es? Die haben Spaß und denen geht's gut, sind noch einigermaßen beweglich, sollen sie halt rauchen. Und Hygienevorschriften, eine Gruppe von Männern hat sich in so einem Tageszentrum selbst eine Küche gebastelt, gebaut und kommt dort täglich zusammen, um für sich zu kochen. 7, 8, 10 Männer, ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren. Das ging bei unseren Hygienevorschriften nicht. Ja, das müssen sie alles einhalten. Das geht nicht, das ist nicht machbar. Nicht? Und da sind schon Rahmenbedingungen von Normen, von den Gesetzen, ja, die dann anekdotisch ja, zu ganz, also die sind, kommen zum Teil selber hin, werden hingebracht, haben einen schönen Tagesablauf und kochen für sich selber täglich nicht. Geht bei uns nicht. Spricht nicht der Hygiene.
Also ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich wollte jetzt nur sagen, so vielleicht abschließend, dass mir schon wichtig ist, dass man, weil wieder erwähnt worden ist, Oma und Opa, also ich glaube, dass auch die alte oder ältere Generation weg muss vom Opa und Oma-Image. Ja. Also ich habe selber keine Enkelkinder, leider, ich hätte gern welche, Aber ich will überhaupt nicht über Oma und Opa definiert werden, außer von den potenziellen Enkelkindern, die da noch kommen. Und ich glaube, ja, es werden auch nicht alle Frauen über die Mama als Mama definiert. Und so muss es mit der älteren Generation. Wir werden nicht automatisch Omas und Opas, indem wir alt werden. Und ich glaube, das hat mit dem Bild des Alters sehr viel zu tun.
Ja, ich glaube, es ist eh Zeit für ein Schlusswort. Also meinem Gefühl nach sollte es im Alter, es ist eh ein bisschen angeklungen, ja. Also jeder Mensch richtet sein Leben irgendwie ein, ja. Und die Brüche, die in unserer Gesellschaft passieren, wenn jemand dann Unterstützung braucht, ja, die sollte man angehen und vermeiden. Ich glaube, dass das nicht menschengerecht ist, dass man dann plötzlich in einer totalen Institution leben muss, wo man vielleicht vorher 20 Jahre allein gelebt hat. Ja. Unter einer sozialen Kontrolle, die sicher ja, professionell ist und aber also das ist was mich und vielleicht auch andere bedrückt, wenn ich daran denke, was gibt es für eine Option, was gibt es für eine Aussicht, ja. Es wird nicht jeder pflegebedürftig, aber für den Fall das, ja. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die ist jetzt über 90 und wie gesagt, der berühmte Schenkelhalsbruch, ja, no. Jetzt ist sie im Heim, die wollte das nie, ja. Da müsste es andere Lösungen geben, in meinen Augen, ja. Das ist für mich auch Gewalt, ja.
Vielleicht darf ich auch abschließend sagen, da bin ich schon eine Verfechterin von Prävention und Gesundheitsförderung im ganzen Leben, so wie ich vorher auch gezeigt habe an dem Modell, dieses Chronosystem, was also auch die Übergänge genau betrachtet, ja, und einfach auch bewusst drauf schauen, was verändert sich. Und Prävention in dem Sinn, dass man halt auch selbstverantwortlich ist. Ja, wir sind in keiner Reparaturgesellschaft, schon gar nicht das, wenn es die Gesundheit anlangt. Ja, das sehen wir spätestens dann, wenn es ihm so geschädigt ist, dass es nicht mehr wiederherstellbar ist. Und einerseits denke ich mal eine Eigenverantwortung, dass man drauf schaut, wenn man noch kann. Ja, andererseits aber durchaus auch die Gesellschaft dazu aufrufen und die Systeme im Zusammenwirken ein Verständnis, ein Selbstverständnis für Prävention und Gesundheitsförderung zu tragen und das in unserem Gesundheitssystem ja, auch zu implementieren und das nicht irgendwie so klein zu behandeln, dass nur, weiß nicht, wie viel Prozent, Rainer, du weißt das Beste, 5% oder irgendwie so aus der ganzen Gesundheitsausgaben irgendwo in die Prävention fließen. Und da ist, glaube ich, schon ein sehr großes Potenzial, rechtzeitig drauf zu schauen, passen die Verhältnisse noch und passt auch mein Verhalten noch, ja, um so Unfälle eben zu vermeiden oder um halt auch lang als möglich gesund zu sein. Es gibt immer Dinge, die das nicht erlauben. Es gibt immer Ausnahmen, das ist schon klar. Ja. Aber wenn man drauf schaut und bereit ist, auch zu verändern, ja, Verhältnisse und Verhalten zu verändern rechtzeitig, dann glaube ich, ist das schon ein guter Ansatz.
Ja, ich glaube, damit sind wir halbwegs am Ende. Danke fürs Kommen. Wer noch Lust hat, wir hätten auch noch ein paar Getränke draußen. Gehen wir noch ein Smalltalk machen. Ja, ansonsten danke fürs Kommen und danke für den interessanten Vortrag.
Danke für die Einladung und die Möglichkeit.